Breitband-Topic.
Unser Verhältnis zum Tier ist durchaus divers. Entweder sind Tiere freundschaftlicher Begleiter des Menschen oder sie dienen der romantischen Projektion, das Wildtier als Symbol unberührter Natur. Oder aber sie sind unsere Untertanen, der zu reinen Nahrungs- und Produktionszwecken genutzt wird. Und auch in der digitalisierten Welt spiegelt sich diese Ambivalenz wieder.
Na, fangen wir mal beim Freund an. Ja, schaut man ins Internet, drängt sich der Eindruck auf, der größte Freund des Menschen ist die Katze. Sie beherrscht das Netz. Cat-Content ist im Internet allgegenwärtig. Man hat den Eindruck, Katzen wollen wir einfach immer irgendwie bei uns haben. Aber auch alle anderen Tiere werden von der Digitalisierung erfasst.
Ob bei der Nutztierhaltung oder in der Fleischlogistik oder in der Wildnis durch die Forschung. Weltweit statten Forscher Tiere mit Sendern aus, um sie per Satellit und am Computer zu verfolgen, wie Christian Möller erzählt.
Der Waldrapp. Ein etwa kniehoher Vogel mit schwarzem Gefieder.
Und einem kahlen, roten, fast schon räudigen Kopf und einem langen, roten Schnabel, mit dem sie in Felsspalten graben und Insekten rausholen können.
Vor 400 Jahren ist der Waldrapp in Europa ausgestorben. Nun versuchen Ornithologen, ihn hier wieder anzusiedeln, erklärt Alexander Pscherer.
Dazu gehört auch, dass man diese Waldrapps bei ihrer Migration über die Alpen begleitet. Und da hat man sie eben mit GPS-Sendern versehen, die zum einen erlauben, diese Tiere zu verfolgen, also zu sehen, wo bewegen sie sich gerade, können sie da schon, haben sie die Migration drauf sozusagen?
Einer von ihnen hatte die Migration wohl noch nicht so ganz drauf.
Der hatte sich nämlich verflogen.
Ein Waldrapp namens Shorty war das.
Und der ist dann quasi ins falsche Tal abgebogen und in der Schweiz gelandet.
Statt in der Toskana. Nicht so gut für einen Jungvogel, der überwintern will. Aber zum Glück war da das Internet. Mit einer App, die die getrackten Flugrouten der Tiere für jeden einsehbar macht, mit einer Facebook-Seite, die die Forscher für die Waldrapps angelegt hatten, und es gab engagierte Hobby-Ornithologen, die Shorty mit diesen Hilfsmitteln ausfindig machten.
Und dann hat sich eine richtige Community, ja, so fast schon so eine Art Crowd um diesen Vogel gebildet, die beobachtet haben, wie er sich in einen Gänsetrupp eingemischt hat, was man auch nicht wusste, dass Waldrapps das machen. Und da hat man richtig gesehen, welche Rolle die sozialen Medien für so ein Wildtier spielen können.
Im Moment steht das Internet der Tiere noch ganz am Anfang. Denkt man die Idee weiter, dann landet man bei der Vision einer bis in den letzten Winkeln mit Sensoren bestückten Natur, in der der Waldrapp Shorty nur einer von vielen ist. Und die vor allem Big Animal Data erzeugt, große Datenmengen, die die Natur eher zum Gegenstand abstrakten Wissens machen, statt sie uns nahe zu bringen.
Die digitale Vernetzung der Tiere entfremdet uns von ihnen. Das ist zumindest die These unseres Autors Christian Möller. Aber ist das tatsächlich so oder kann man das vielleicht auch anders sehen?
Ein Projekt der Deutschen Forschungsgesellschaft unter der Federführung der Universität Bochum beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen digitaler Technologie und Tier. Das verdatete Tier ist der Arbeitstitel dieser Forschung. Und der Medienwissenschaftler Stefan Rieger leitet das Projekt und mit ihm haben wir gestern gesprochen.
Und zuallererst haben wir ihn gefragt, ob die Forscher wissen, warum der Mensch das Internet zu einem Hort von Katzen-Content macht.
Also auch auf die Gefahr, dass das jetzt ein bisschen arg küchenpsychologisch klingt. Also das ist eine schwierige Sache, warum Menschen irgendwas machen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die bei solchen Phänomenen nicht sonderlich zielführend ist. Also ein Moment ist sicherlich, Katzen sind irgendwo niedlich, sie sind leicht zu anthropomorphisieren. Also sie können so eine Figur wie diese Crumpy Cat, die da ziemlich berühmt wurde, die ist eben anschließbar, leicht anschließbar an Belange, an Befindlichkeiten von Menschen, an ihre Minderwertigkeiten, an ihre Dummheiten. Und vor allem sind diese Geschichten unglaublich leicht zu kommunizieren. Also sie brauchen nur einen Mausklick und die Katze ist im Netz. Und dann beginnen eben solche viralen Vervielfältigungsstrategien. Dann kommen irgendwo so Gruppenphänomene, also dass sich auf irgendwelchen Plattformen in Social Media Leute austauschen. Und auf einmal triggert der Bezug zu so einem niedlichen Tier sowas wie soziale Praxen. Und ich glaube, dass das mit dafür verantwortlich ist, warum da so unglaublich viele Sachen unterwegs sind.
Dass wir uns im Internet so süßen Tieren wie Katzen zum Beispiel zuwenden, ist das auch eine Art Schutzmechanismus gegen die vielen, sag mal in Anführungszeichen, schlimmen Dinge, die im Netz auf uns warten?
Na, ich glaube schon, dass das ein ganz starker Filter ist. Also mit dem Bambi-Syndrom, da ist was angesprochen, so dieses Kindchenschema, also was sehr stark verharmlosendes, was sehr, sehr angenehm ist. Und das ist natürlich ein völlig anderer Bildtyp, eine andere Bildsemantik als zum Beispiel sowas wie Massentierhaltung, industrielles Schlachten und so weiter. Und ich meine, ich glaube schon, dass es so also gute Gründe gibt, warum das eine eben sieht und das andere gezielt außen vor hält.
Und Sie haben das vorhin schon mal kurz bei der Grumpy Cat erwähnt. Findet da sozusagen auch im großen Maßstab eine Zuschreibung menschlicher Werte und Emotionen auf das Tier statt? Und ist das vielleicht sogar historisch vergleichbar, weil früher sozusagen auch Tieren immer sozusagen für menschliche Werte standen, also der schlaue Fuchs? Und
Natürlich, also ich glaube, das sind zwei Sachen zu beobachten. Also das eine ist die Katze, also Grumpy Cat und die Art und Weise, wie das aufgearbeitet wird, also mit diesen Sprechblasen, mit diesen ganzen, also fast schon slapstickartigen Momenten, die diesen Tieren dann eigen ist. Das sind ja irgendwie Formen, die sehr stark anschließbar sind an das Feld dessen, was Menschen tun, wie Menschen sich fühlen, bewegen, wie sie sich mit ihren Befindlichkeiten herumschlagen und ähnliches mehr. Und das andere ist natürlich die Frage, warum ist es eine Katze? Also warum nicht irgendwo zum Beispiel ein Hund? Also das hat uns lange beschäftigt und ich glaube, da kommt irgendwie sowas rein, dass irgendwo die Katze sehr stark über sowas läuft wie Individualität, die ist eigensinnig, die ist also nicht so abrichtbar, na, sie entzieht sich, also das sind so bestimmte unterlaufende Normerwartungen, die man zum Beispiel an den Hund adressieren würde, die unterläuft die Katze. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das mit so ein Moment dafür ist, warum also gerade die Katze im Moment so unglaublich stark im Netz unterwegs ist.
In einem Aufsatz über die Intimität der Mensch-Haustier-Beziehung in digitalen Medien werden eben die Katzen, also Katzen-Memes, als eine Art menschlicher Kommunikation beschrieben. Kann man sagen, dass die Tiere damit selbst zum Medium werden oder vielleicht sogar dafür missbraucht werden?
Ich würde nicht sagen, missbraucht werden, weil ich glaube, da finden noch zwei Bewegungen statt. Also das eine ist, natürlich spiegelt sich der Mensch gerne in der Gestalt des Tieres. Also da gibt es irgendwie diese ganze lange Tradition, also das Tier als die dunkle Seite, die animalisch-bestialische Seite des Menschen. Dann gibt es irgendwo so diese große Tradition, das Tier als treuer Weggefährte des Menschen, also Lassie zum Beispiel, also wo eben affektive Bande zwischen Mensch und Tier besteht. Und dann gibt es aber eben auch darüber hinaus die Möglichkeit, dass Medien eben, beziehungsweise Tiere eben nicht nur benutzt werden, um Menschliches zu verhandeln, also dass der Mensch seine Befindlichkeiten benutzt, sich selber auszudrücken durch das Tier, sondern dass Tiere in einem ganz unmetaphorischen Verständnis tatsächlich Medienakteure werden. Nicht nur im Haustierbereich posten sich Tiere selber. Das haben sie zum Beispiel auch im Wildtierbereich. Da gibt es ein Buch von Alexander Pscherer mit dem Titel Das Internet der Tiere. Der beschreibt dort, wie im Grunde Tiere selbstständige Medienakteure werden. Also ein Wal zum Beispiel, der wird mit einer Crittercam versehen, also mit so einer kleinen Kamera, und ist in der Lage, rumzuschwimmen, um Leuten, die im Internet sich mit ihm befassen, zu zeigen, wie er, also wie seine Walwelt aussieht. Also wo auf einmal so eine Alterität natürlich auch mit reinkommt. Dann gibt es irgendwo so Geschichten, zum Beispiel ein Hai, der mit einer App ausgestattet ist, die es ihm erlaubt, andere Leute, also Menschen, vor sich selbst zu warnen. Ja, also da ist ja das Tier nicht mehr nur irgendwie ein Objekt oder ein Motiv oder ein Gegenstand, sondern da nutzen Tiere die Medien ganz gezielt. Und ich glaube, das ist irgendwie etwas Neues, was
aber
da passiert.
Ist nicht selbstständig etwas zu viel gesagt, weil die Tiere werden ja vom Menschen sozusagen ausgestattet mit diesen technischen Geräten und es wird ja sozusagen mitgeschnitten, was die Tiere tun. Die tun das ja nicht von sich aus. In dem Sinne von einem Bewusstsein, oder?
Das ist vollkommen klar. Aber auch ohne das mit einer Intentionalität oder mit Bewusstsein zu tun, sie erlauben doch damit sowas wie eine Teilhabe. Also sie sehen auf einmal eine Welt, wie sie ein Tier wahrnimmt. Und ich meine, das ist ja eine der ganz, ganz großen Faszinationsfiguren an Tier gewesen. Also wie ist das denn, zu sehen oder zu leben in einer Welt, wie sie eine Fledermaus wahrnimmt oder wie sie ein Delfin oder ein Wal oder welches Tier auch immer sie nehmen wollen, wahrnimmt. Und was ich ganz irre finde an dieser Figur, dass Medien, also dass Tiere auf einmal selber als Medienakteure unterwegs sind, ist die Tatsache, dass da eine ganz merkwürdige Verkehrung eines geläufigen Arguments stattfindet. Also Sie kennen alle das Argument, dass man sagt, ja, sowas wie Naturbezug findet nicht mehr statt. Kein Kind, kein Mensch hat mehr irgendwie eine affektive, emphatische Bindung zu einem Tier, weil die leben in einer anderen Welt, die kennt man maximal aus dem Fernsehen oder aus dem Streichelzoo. Und was dieser Scherer in diesem Buch über das Internet der Tiere eben behauptet, ist, dass also durch diese technische Vermittlung, also dass man Tiere über das Internet, also über diese Form des sich selbst Aufzeichnens überhaupt wieder wahrnehmen kann, dass da ein neuer Naturbezug hergestellt wird. Also, und zwar ein paradoxer Naturbezug, also Naturbezug über die Techniken hochgradiger Vermittlung. Also erst die Techniken hochgradiger Vermittlung erlauben wieder sowas wie eine affektive Bindung an das andere Lebewesen.
Sagt der Medienwissenschaftler Stefan Rieger von der Universität Bochum. Wir danken für das Gespräch.
Ja, also mit der Technik zurück zur Natur. Das erklärt vielleicht auch, wir haben Herrn Rieger im Urlaub aufgespürt, warum die Audioqualität etwas gewöhnungsbedürftig ist und warum aber passend zum Thema auch ein Tier im Hintergrund zu hören war. Musik von The Blank String Sextet, der sich vor wenigen Wochen noch Jack Wheeler nannte und als solchen hatten wir ihn hier auch im Programm. Aber selbst mit neuem Namen besteht er weiterhin nur aus sich selbst.
Allerdings, man hat es vielleicht gehört, hat er sich auf seinem neuen Album instrumentalisch erweitert. Es ist nicht bei der Akustikgitarre geblieben wie zuvor, sondern im vorgestellten, gerade gehörten Rechance One zum Beispiel tritt prominent eine Kirchenorgel auf. Hast du es gehört, Markus?
Es ist mir nicht entgangen, genauso wenig wie man an Katzen im Internet vorbeikommt. Und damit kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema Tiere. Tiere und die Digitalisierung. Tiere machen dem Menschen das Leben schöner und das trifft eben auch aufs Internet zu. Vielleicht ist Ihnen zum Beispiel in dieser Woche der Hashtag JustAddZebras aufgefallen. Zu Deutsch füge einfach ein Zebra hinzu.
Der amerikanische Comedian John Oliver hatte in seiner Sendung dazu aufgerufen, alles erträglicher zu machen, indem man den Inhalten im Netz Zebras hinzufügt. Und er hat dann Videomaterial von tanzenden Menschen in Zebrakostümen ins Netz gestellt und seine Follower ließen nicht lange auf sich warten.
Sie montierten zum Beispiel Zebras auf Sean Spicers Krawatte, das ist der Pressesprecher von Donald Trump, und Zebras montierten sie auch in die Pressekonferenz von Angela Merkel und Donald Trump am Freitag vergangene Woche. Und tatsächlich, wenn man sich das so anguckt, man könnte denken, ja, die Welt wird wirklich ein bisschen erträglicher.
Ja, und Gleiches gilt übrigens auch für politische Botschaften. Die lassen sich besser mit Tieren transportieren. So zumindest die Erkenntnis von Thomas Reintjes, der mit Aktivisten gesprochen hat, die auf niedliche Tiere setzen, um eine politische Message zu verpacken.
Diese Geschichte beginnt vor ein paar Jahren in einem Büro im Silicon Valley.
My name is Brian Truby. I work in the technology industry in San Francisco.
Brian Truby hat damals einen sehr stressigen Job bei Twitter.
What I was doing was when working in this sort of high stress
environment. In diesen stressigen Zeiten habe ich Kollegen per Chat Fotos von Welpen geschickt. Oder in Meetings habe ich gesagt, alles klar, ihr seid gestresst, überarbeitet. Konzentriert euch 30 bis 60 Sekunden auf diesen Welpen, atmet tief durch und dann lasst uns auf das konzentrieren, was wir zu erledigen haben.
Das klingt schon ziemlich nach einer dieser verrückten Ideen, mit denen Startups im Silicon Valley ihre Belegschaft bei Laune halten. Aber Brian Truby ist sich sicher, dass Welpen wirken.
You could see it firsthand that people were relaxing and sort of being able to focus again.
Da ist es dann irgendwie naheliegend, dass er die Fotos nicht nur an seine Mitarbeiter schickt, sondern sie per Twitter mit der ganzen Welt teilt. Er richtet den Twitter-Account @emergencypuppy ein und postet nichts anderes als pure Niedlichkeit.
The big break was when the CEO discovered the account.
Der Durchbruch kam, als der CEO von Twitter den Account entdeckt hat. Er hat darüber getwittert und weil er der CEO war, hatte er viele hohe Tiere und Promis als Follower. Die haben es dann auch entdeckt und ich glaube, ich hatte plötzlich über Nacht 12.000 neue Follower.
Ein paar Wochen später sind es mehr als 100.000 Follower. Brian Truby sagt, der Emergency Puppy Account ist wahrscheinlich das erfolgreichste, was er je gemacht hat.
Arguably the most successful thing I've ever done.
Aber irgendwann wird ihm der Erfolg auch langweilig. Und mittlerweile gibt es viele Nachahmer, die Twitter zur Genüge mit niedlichen Tierbildern versorgen. Der Account liegt brach. bis etwas Unvorhergesehenes passiert.
What happened was the election cycle of the previous year in the United States, which
was passiert ist die US-Wahl letztes Jahr. Ich war geschockt und ich saß ungläubig da und fragte mich, was ich tun könnte. Und dann fiel mir ein, Moment mal, ich habe einen Twitter-Account mit 500.000 Followern. Das ist eine Plattform, die ich nutzen könnte.
Twitter-Account with 500.000 Followers. This is a soapbox. This is a platform that I could use.
Brian Truby sagt, er und viele seiner Freunde seien jetzt stärker politisch engagiert als zuvor. Und so beginnt er am Tag der Vereidigung Donald Trumps wieder, Welpen zu posten. Jetzt allerdings mit Bildunterschriften. Brian Truby hat Geschichte studiert und deshalb fällt es ihm leicht, bedeutungsschwere Zitate zu finden, die er zusammen mit den süßen Tierbildern twittert. Zum Beispiel dieser kleine Hund, der so niedlich die Pfote hebt und darüber steht:
Es gibt Jahrzehnte, in denen gar nichts passiert, und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Wladimir Lenin.
Aktivisten machen sich immer wieder zunutze, wie Menschen auf Niedlichkeit reagieren. Ein einsames Eisbärbaby auf einer Eisscholle weckt eine andere Reaktion auf den Klimawandel in uns als Bilder vom Smog in Peking. Das sieht auch Kevin Gier so.
It catches them off guard. It grabs people's attention.
Das kommt unvorbereitet für die Leute. Das ist eine sehr ursprüngliche Sache, Geschichten in Form von Tierfabeln zu erzählen. Wir adressieren dieses Restbedürfnis in uns, eine Verbindung zu Tieren aufzubauen. Das hilft, wenn es so viele überfordernde Informationen gibt und schlechte Nachrichten, die niemand mehr hören will. Wenn man andere Wege findet, um Menschen zu erreichen, kann man ihre Aufmerksamkeit gewinnen.
Kevin Gier lebt in einem kleinen Ort in Maine, im Nordosten der USA. Dort ist sie Teil der Beehive Collective. Das ist eine Gruppe von Künstlern, die gigantische Zeichnungen erstellt. Die Riesenposter setzen sich mit sozialen oder ökologischen Problemen auseinander, aber Menschen sind darauf nicht zu sehen. Tiere erzählen stattdessen die Geschichte.
Ein Hauptgrund, weshalb wir Tiere nehmen, ist, dass es so einfacher ist, Stereotype zu vermeiden. Wenn wir Menschen abbilden, haben die immer ein bestimmtes Aussehen. Mit Tieren fällt es leichter, sich zu identifizieren, und die Leute schalten nicht ab.
Die Beehive Collective gibt es zwar auch auf Twitter und Facebook, aber ihre Poster werden hauptsächlich auf Papier verbreitet und finden sich nach eigenen Angaben in Klassenzimmern auf der ganzen Welt. Für den Druck des letzten großen Posters sind bei Kickstarter mehr als $100.000 zusammengekommen. Engagement ist also auf jeden Fall da. Auch bei den Emergency Puppies von Brian Truby. Seit der Account politisch geworden ist, seien 100.000 neue Follower hinzugekommen, sagt er. Und er rufe seine Follower auf, sich zu engagieren, statt nur zu retweeten und zu liken.
Meine Generation ist nicht gerade gut darin, das Telefon in die Hand zu nehmen und Leute anzurufen, aber das ist der beste Weg, unsere gewählten Vertreter direkt zu erreichen. Also sage ich Leuten, okay, guck dir ein Welpenfoto an, ruf deinen Abgeordneten an und dann guck dir wieder ein Welpenfoto an, um dich zu beruhigen, weil das super stressig war.
Thomas Reinches darüber, wie sich Politik mit Hilfe von Tieren besser ertragen und vielleicht sogar verändern lässt.
Und wir haben jetzt gehört, es gibt also ganz viel Cat-Content im Internet, es gibt auch Welpen im Internet, aber es gibt ja, wenn man genauer hinguckt und sich nicht vom Mainstream erschlagen lässt, viel mehr Tiere. Also Alpakas werden ja auch Tapire.
Zebras haben wir auch
gehört. Zebras auch, haben wir gehört. Und ich will jetzt mal wissen, Vera Linz, dein Lieblingstier, um eine politische Nachricht sozusagen zu vermitteln, in einem solchen Bild, wie wir es gerade im Beitrag auch gehört haben, was ist da dein Lieblingstier? Bist du auch so eine Mainstream-Katze oder?
Ich dachte, du fragst mich jetzt, was mein Lieblingstier im Netz ist. Da ist es tatsächlich wirklich die Katze und
warum?
Affen. Weil ich sie auch als Mensch, oh Quatsch, also weil ich sie auch, weil ich sie auch in echt so gerne mag. Aha. Und kuschelig finde.
Ja.
Und auch gern eine hätte, aber in der Stadtwohnung Skrupel habe. Aber was ich auch nehmen würde im Netz oder ganz gern mal nehme, sind Affen, finde ich auch sehr schön. Weil Affen hat auch was ein bisschen mit meinem Sternzeichen zu tun.
Ja, aha.
Und Affen sind kluge, lustige, aber auch freche Tiere.
Ich finde ja tatsächlich sozusagen Eulen am allerallerschönsten.
Warum?
Weil, na gerade auch sozusagen für dieses, wenn man was vermitteln will, so ein Thema, weil die haben ja dieses Ding, dass sie ihren Kopf um den Hals so drum drehen können. Es gibt so sehr viele schöne GIFs, wo man die Eule von hinten sieht, dann dreht die sich um und guckt sich mit diesen großen, vorwurfsvollen Augen an. Und wenn man das noch mit einer Nachricht verknüpft, das macht schon sehr, sehr, sehr viel her.
Aber würdest du so weit gehen zu sagen, dass politische Inhalte für dich erträglicher wären oder du besser damit umgehen könntest, wenn da immer mal so ein Tierbild dabei wäre?
Sie sind gut als populistisches Werkzeug, ich würde nicht in die Tiefe gehen wollen.
Okay.
Falls Sie ein besonders schönes Tierfoto mit uns jetzt teilen möchten, während Sie gerade von Ihren neuartigen Rundfunkempfangsgeräten sitzen, wir sind in den Kommentarfeldern auf breitband.deutschlandradiokultur.de oder auf Twitter unter @breitband sehr, sehr empfänglich. Dafür und für Frau Kollegin Linz gerne auch einen kleinen Affen mit dazu packen.